Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir transportieren oder versuchen gerade einen Inhalt über ein Mikrofon und so weiter über eine Übertragung zu transportieren. Das sind unsere Instrumente. Normalerweise hätten wir jetzt die Sprache, wenn es nicht so laut wäre, ja, und so. Also, und da müssen wir einfach unterscheiden. Aber wir haben jetzt, und sie hat vor allen Dingen über die digitalen Medien und die Überflutung durch die digitalen Medien gesprochen. Das ist ja eindeutig.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist einfach auch die Zeit immer sehr kurz und es ist auch schwierig, ins Gespräch zu kommen mit dem Mikrofon, ehrlich gesagt. Es sollte eine kleine, ja, einfach Impulsgeschichte werden, was auch an Fragen da ist und kommen kann. Ich wollte Ihnen einfach nochmal zeigen, was Kinder brauchen, wie sie medienkompetent werden. Je weniger Medien in der Kleinkindphase im Kindergarten, desto kompetenter später im Erwachsenenleben. Vielleicht können wir es erstmal dabei belassen. Ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Tag noch auf der Messe. Ja.
Da ist auch der Blindtext.
Ja, ich hatte das Cover noch nicht, als ich PowerPoint gemacht habe, also mit dem muss ich nochmal austauschen. Jetzt haben wir ja welche.
Oh, das nervt immer die Musik, ey.
Ja, herzlich willkommen hier im Forum Politik und Medienbildung. Wir haben jetzt ein etwas ungewöhnliches Thema unter dieser Überschrift und zwar geht's um Fußball, besser gesagt um Fußballfans. Mein Name ist Christian Fey, ich komme von der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Wir haben in der Reihe Zeitbilder das Buch rausgebracht, mittendrin Fußballfans in Deutschland. Ich sitze hier mit dem Autorenduo, mit Anne Hahn und Frank Willmann, die beide aus Berlin kommen. und von da aus arbeiten. Anne Hahn hat schon verschiedene Veröffentlichungen zu Jugend und Subkulturen gehabt, auch mehrere Romane verfasst. Frank Willmann, der hier neben mir sitzt, ist Publizist und Autor, auch in den gleichen Themenbereichen viel unterwegs, hat unter anderem das Buch Zonenfußball rausgebracht, auch ein Stadionpartisan heißt es. Ich glaube, da habt ihr beide zusammengearbeitet, ja. Und er ist Herausgeber der Bibliothek des deutschen Fußballs, also absolut ein Mann vom Fach, dem man vertrauen kann, wenn es um Fußballthemen geht und um Fußballfans. In der Einleitung benutzt ihr das Wort Fußballdickicht Deutschland. Was versteht ihr darunter? Was steckt dahinter?
Ja, in der Einleitung haben wir quasi die Komplexität des Ganzen schon ein bisschen andeuten wollen. Da es ja, wie ihr wisst, unglaublich viele Fußballmannschaften gibt, alleine erste und zweite Bundesliga-Vereine, 36 unter sich, ist es für uns sehr kompliziert gewesen, um da eine bestimmte Auswahl zu treffen. Das heißt, wir haben uns dann nach langem Überlegen entschieden, dass wir uns für fünf Ballungszentren konzentrieren, die da gewesen sind: Leipzig, Berlin, Hamburg, München und das Ruhrgebiet.
Ja, wir sitzen hier in der Fußballstadt Leipzig. Manche sagen auch immer Fußballhauptstadt. Ich würde ja sagen, das ist Dortmund, aber das ist eine persönliche Meinung.
Für mich ist die Fußballhauptstadt natürlich Jena.
Gut, dann sind die Fronten in der Hinsicht geklärt. Leipzig ist sehr interessant als eine diverse Fußballstadt mit zwei großen Traditionsvereinen, mit einer großen Anhängerschaft. Dann einem relativ frischen, jungen Verein, der heißt Rasenballsport, den es seit 2009 gibt, der inzwischen die Bundesliga unsicher macht und auch europäisch inzwischen ganz erfolgreich spielt. Was macht für euch das Interessante an Leipzig aus im Hinblick auf Fußball? Was ist die Essenz Leipzigs?
Ja, Leipzig ist ja nebenbei auch noch ein bisschen die Geburtsstätte des deutschen, eine der Geburtsstätten des deutschen Fußballs und hat mit VfB Leipzig auch den ersten Fußballmeister zu bieten. Ansonsten ist es zu DDR-Zeiten schon eine Stadt gewesen, die mit zwei großen Vereinen glänzte, nämlich mit dem in Anführungsstrichen staatstragenden ersten FC Lokomotive Leipzig und dem in Anführungsstrichen volksnahen BSG Chemie Leipzig. Die quasi alle Querulanten und alle, die so ein bisschen anders gedacht haben, viel Arbeiterkultur, also Chemie, unter sich vereint haben. Und es gab die Mannschaften standen immer stark in Konkurrenz zueinander, was auch die Fankultur anbelangte. Und so war klar, dass also Leipzig für uns ein ganz wichtiger Standort ist. Jetzt sind noch ein paar andere Vereine in Leipzig dazugekommen, zum Beispiel RB Leipzig. Das haben wir ein bisschen weggelassen in unserem Buch. Aber es gibt noch weitere wichtige Vereine, wie zum Beispiel Roter Stern, dem wir dann so ein großes Augenmerk gegeben haben. Und
Nach welchen Gesichtspunkten habt ihr die Standorte ausgewählt, die im Buch erscheinen? Ist das die aktuell für euch am wichtigsten sind, die historisch gewachsen sind? Wie habt ihr euch da entschieden?
Der wichtigste Punkt war eigentlich der, Regionen abzugreifen, wo so viel wie möglich Vereine sich tummeln und so viel wie möglich unterschiedliche Fans sehen. Deswegen war also auch Hamburg für uns wichtig, weil, wie ihr alle wisst, gab es ja nachdem der HSV, also nachdem die Profiabteilung ausgegliedert wurde, gab es dort zum Beispiel eine Initiative der Ultras, die sich dann auch gleich aufgelöst haben, damals zumindest die Chosen Few, die einen eigenen Fußballverein gegründet haben, nämlich HSV Falke, der sich mittlerweile schon zwei Ligen nach oben bewegt haben und die quasi so in Hamburg das Zugpferd der Gruppierung sind, die sich gegen den modernen Fußball und die Überkommerzialisierung des Fußballs, oder was heißt Kommerzialisierung, wendet. Da war Hamburg für uns ganz wichtig. Gleichzeitig gibt es dort noch Altona 93, auch einen großartigen Verein, den ich jedem nur ans Herz legen kann, der seit 5-6 Jahren auch eine sehr große Fan-Klientel anzieht, aus ehemalige St. Pauli-Fans, dem St. Pauli zu viel Kommerz geworden ist. Die treffen sich jetzt bei Altona, das ist sehr lustig, auch viele HSV-Fans, das ist eine unglaublich bunte Szene. Also jeder, der wirklich Fußball mag, dem kann ich dann nur einen Besuch in der Alfred-Jäger-Kampfbahn ans Herz legen. Die gibt's nicht mehr lange, die ist mitten in Altona, es ist ein wunderschöner alter Platz, eine Holztribüne wenn man dann quasi auch noch auf romantische Dinge steht, dann muss man sich in Blickrichtung des Zeckenhügels positionieren. Da sieht man irgendwann einen Traktor kommen, wo dann so 6, 7 Altpunks hinten da drauf sitzen und von dem einzigen Punk, der noch irgendwie gerade ausgucken kann, auf den Zeckenhügel gefahren werden. Es ist wirklich wunderbar. Ja, es ist ein romantischeres Bild beim Fußball, als das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das Ziel oder eines der Ziele des Buches ist ja herauszufinden, wie politisch Fußballfans sind oder ob sie politische Akteure sind. Warum haltet ihr diese Frage für wichtig?
Ja, das hat natürlich sehr viel mit uns selbst zu tun. Also als politisch denkender Mensch oder blinkende Menschen ziehe ich jetzt meine liebste Anne mit ein. Es gibt für mich keine Trennung. Also es gibt für mich kein... Also Fußball bleibt natürlich nie zu Hause. Auch wenn ich auf den Fußballplatz gehe oder zum Sport, dann ist das für mich immer präsent. Und ein wesentlicher Punkt, dem wir eine starke Beachtung gegenübergebracht haben, war hier herauszubekommen, inwieweit rechte Parteien, Gruppierungen versuchen, sich in vorhandene Fanstrukturen einzuklinken und möglicherweise bestimmte Ultragruppen zu dominieren oder auch Hooligan-Truppen. Wir haben ja, also wie ich vorhin schon sagte, wir haben diese 5 Schwerpunkt-Orte gehabt und dort haben wir dann, das war vor eine kleine Arbeit, versucht, so viele wie möglich Leute zu finden, die aus verschiedenen Blickwinkeln die jeweiligen Fanszenen und die Fankultur an den Orten betrachten können. Das heißt, wir haben also versucht, alle Altersgruppen zu vereinen. Wir haben auch versucht, sehr viele Frauen mit einzubinden. Das ist mitunter nicht ganz so einfach gewesen, weil in manchen, zum Beispiel in Ultraszenen, Frauen nicht präsent sind, beziehungsweise einfach auch nichts zu sagen haben. Und dann haben wir auch versucht, Rechte und Linke und ganz normale Fußballfans zu vereinen. Das ist uns gelungen. Und der Ansatzpunkt war der, so ein so vielschichtiges Bild wie möglich bauen zu können, wo dann der geneigte Leser sich selber ein Bild von der Geschichte machen kann. Um das noch ein bisschen zu anzudicken in die Suppe, haben wir also noch sehr viele Menschen dazugeholt, die sich mit Fußball beschäftigen, also Soziologen, Philosophen, den Chef der größten, einer der Polizei, die sich mit Fußball beschäftigt, SKB Berlin, die haben 27 Angestellte, das ist die größte Gruppierung in ganz Deutschland. Dann haben wir einen Fananwalt geholt, Fanforscher, Leute, die in der Fanarbeit unterwegs sind. Wir haben natürlich auch die DFL gefragt und haben mit dem DFL-Sicherheitschef gesprochen, auch mit dem DFB-Sicherheitsberater, also um das Bild so kompakt wie möglich zu bringen.
Ihr habt die Leute interviewt. Die Interviews sind anonymisiert, komplett wiedergegeben in dem Buch. Man hört die Leute richtig sprechen. Das ist wirklich so geschrieben, wie den Leuten der Schnabel gewachsen ist, würde ich sagen. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Was ist euch denn immer wieder begegnet beim Themenbereich Politik? Einmal fußballpolitisch, aber auch was gesamtgesellschaftlich die Leute am meisten bewegt gerade?
Also einer der wichtigsten Punkte für fast alle Fans war der, dass sie sich missverstanden fühlten oder fühlen von Medien, von Politikern, von Polizisten, von Leuten, die also unmittelbar mit dem Fußball zu tun haben. Das heißt, es gab sehr häufig diesen Druck, aus einer Defensivhaltung heraus zu agieren. Das hat es dann wiederum auch einfach gemacht, an bestimmte Kreise ranzukommen. Wir haben zum Beispiel auch in dem Buch also einen weiblichen Borussia Dortmund-Fan, der eindeutig der sehr rechten Szene zuzuordnen ist, da haben wir lange überlegt, ob wir das mit reinbringen, aber das ist halt auch ein Stück, es gehört zu unserer Gesellschaft, es gehört zum Fußball, also muss man auch so einem Menschen die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Wir haben das natürlich dann konterkariert durch entsprechende Experten, die dann bestimmte Dinge einordnen oder ein anderes Bild vermitteln, aber das gehört halt auch dazu, das darf man nicht verschweigen und bei denen war der Besuch, also bei Rechten, wir haben noch einen zweiten BFC Dynamo-Fan, der auch sehr AfD-nah ist und aber man kann es halt nicht verschweigen, es gehört dazu und man muss es benennen und man muss sich damit auseinandersetzen.
Hat euch ein Fan mal überrascht? Seid ihr aus einem Interview anders rausgegangen als rein oder war das, was ihr da zu hören bekommen habt, schon so erwartbar?
Nee, das sind also unglaublich viele Geschichten. Als einfaches Beispiel, ich weiß gar nicht, lest man das HSV, also was die ein HSV-Fan zum Beispiel erzählt hat, das war unglaublich spannend. Er hat zum Beispiel, wir haben ja auch immer gefragt, wie ihre Fußballsozialisation aussah. Und bei diesem HSV-Fan, der aus einer sehr kinderreichen Familie kam, war es also ausgerechnet die Mutter, die ihn mit zum Fußball genommen hat. Und das kommt wirklich unglaublich selten vor, dass die Mutter halt ein Kind mit zum Fußball genommen hat.
Wird ja hoffentlich mehr inzwischen.
Ja, verändert sich zum Glück. Ja, also Frauen sind einfach viel präsenter im Stadion als früher. Was gut so ist und was ich hoffe auch noch sich weiterentwickelt. Aber es gab sogar ganz viele kleine einfach Detailgeschichten. Wir haben die Leute halt ausreden lassen. Deswegen hat das Buch halt auch 260 Seiten und nicht 60. Und das ist eine Vielzahl von Geschichten drin, die einfach großartig sind, wo die Leute über ihre Leidenschaft zum Fußball berichten, aber auch über die Konflikte, die sie im Fußballstadion auszustehen haben. Zum Beispiel, wenn irgendwelche rassistische Sprüche erklingen oder wenn Juden Berlin gebrüllt wird oder Juden Jena oder was auch immer. Also dem haben wir auch sehr viel Raum gegeben, damit also dass der Leser möglichst nachvollziehen kann, was in so einem Stadion passiert. Ja.
Okay, jetzt haben wir mehrfach angeteasert. Dann würde ich vorschlagen, wir lesen zwei Stücke aus dem Buch. Wer möchte anfangen? Mit welchem Thema?
Okay, Anne fängt an und Anne liest den Text von
Jule, Berlin, 29 Jahre. Ich gehe schon eine ganze Weile zum Fußball und kann etwas differenzieren, wie es wo ausschaut, mit welchen Eigenheiten die Szenen ausgestattet sind. Ich habe meine ganz eigene Definition, wo rechts anfängt oder aufhört. Bei Union ist alles zu Hause. Normales Volk, kleine Leute mit großer Liebe zum Verein. Aber auch die Ränder sind vertreten. Du wirst den oder die Antifa-Aktivistin finden. Du triffst aber auch NPD-Heinis. Ich war bei einigen Union-Spielen, auch bei Union auswärts. Am Ende ist es nicht mein Verein geworden. Es ist mir doch zu prollig und geht mir auf den Muff. Ich habe überhaupt kein Problem mit einer gewissen Working-Class-Kultur. Ich muss ja nicht zu einem Verein gehen, der nur aus Bibliothekaren besteht. Bis zu einem gewissen Punkt ist prollig auch sehr okay. Wir sind immer noch beim Fußball. Aber ich möchte mich in einer Umgebung wiederfinden, wo ich mich auch wohlfühle. Bei Union findest du alles, vom organisierten Neonazi bis zum Punk. Das ist etwas, was die Union-Fanszene gern vor sich selbst herträgt. Dass sie ein Dach für alle bietet und das Dach dann rot-weiß angemalt ist. Das wiederum macht es aber auch schwierig, weil sich dadurch keine Seite und leider eben auch nicht die antifaschistische Seite so durchsetzen kann, dass bestimmten Gruppen oder einzelnen Personen ein Riegel vorgeschoben werden könnte. Ich erinnere daran, dass die NPD ja großflächig rund ums Stadion plakatiert hat, mit ganz albernen Einschleimversuchen, Legalisierung von Pyrotechnik. Da muss natürlich eine korrekte Fanszene am gleichen Abend die Plakate entfernt haben. Ultraszenen sind Männergruppen, die sich in einem Alter abspielen von 16 bis 28, wo bestimmte Verhaltensweisen auftreten, die sich bei älteren Männergruppen anders darstellen würden. Es ist häufig schwer für eine junge Frau, für ein junges Mädchen, Fuß zu fassen. Gerade in Gruppen, wo der Männerstatus besonders wichtig ist. Mann sein in Bezug auf Gewalt, vielleicht auch die eigene Abgrenzung davon. Das wird ja von Ultragruppe zu Ultragruppe unterschiedlich gehandhabt. Aber in eher jungen Männergruppen, über die wir hier reden, ist das Mannsein vielleicht wichtiger als bei einer Ultragruppe in Jena. BFC, das ist ein Klischee, dass das alles Nazis sind. Das Klischee ist falsch, ändert aber nichts daran, dass der Prozentsatz der Personen, die nationalpatriotisch eingestellt sind, also die Nazis sind, deutlich höher ist als bei anderen Vereinen. Das ist leider so. Das hat verschiedene Gründe. Da ist dieser ganz herausstechende Gewaltmythos, dass es immer etwas Verbotenes war, sich mit den Insignien des BFC zu schmücken. Das ist der Geruch der Hells Angels, alles. Der BFC ist einfach ein besonderer Verein in jeglicher Ausprägung. Das ist die ganz starke Hooligan-Note, die sicherlich auf ein bestimmtes Klientel extrem anziehend wirkt und damit aber auch andere wiederum abstößt. Und dann, wenn man wie der BFC jahrelang in den Niederungen spielt, dann hast du eine Fangemeinde, die sehr klein ist, aber auch sehr in sich abgeschlossen. Da gibt es keinen großen Austausch. Der BFC ist im Prenzlauer Berg verwurzelt, ist relativ zentral zu erreichen, ein Plus, was es kaum noch gibt in europäischen Städten, ein Fußballstadion mitten in der Innenstadt. Tennis Borussia Berlin, klein, fein, studentisch, politisch, antirassistisch. Ich habe das Gefühl, dass der Anteil der Personen aus kreativen Berufen... dort etwas überproportional häufig anzutreffen ist. Leute, die schreiben, Musik machen. Eine kleine, übersichtliche Fanszene mit einem relativ hohen Frauenanteil. Relativ hoher Anteil an LGBT, an Schwulen und Lesben. Man hatte eine große Offenheit. Das sieht man auch an den Regenbogenfahnen plus einer sehr nach außen getragenen Positionierung pro Israel. Das heißt, als Antideutscher, der gern zum Fußball geht, wird man bei TB zumindest mal gelandet sein. TB hat übrigens auch, und das hat kein anderer Berliner Verein zu bieten, eine sehr merkwürdige Mischung aus alten Westberliner Hans-Rosenthal-Klientel, die in ihrem Casino sitzen, und man hat das Gefühl, die Mauer würde noch lange, lange stehen. Und jungen antideutschen Studenten im 14. Semester. Das ist ein Mix, den es bei anderen Vereinen nicht gibt und den ich sehr spannend finde. Als junge Frau fühle ich mich in Babelsberg am wohlsten, weil Babelsberg eine gute Mischung aus allem bietet, aber dennoch gewisse politische Kodizes fordert, die eingehalten werden. Trotzdem ist es nicht verbittert und verbiestert. Man hat nicht das Gefühl, man ist auf einem politischen Parteitag, was einem manchmal vorgeworfen wird. Hier geht's ja nur um Politik. In Babelsberg geht es schon relativ viel um Politik, aber man kann auch wirklich viel Spaß haben, eine gute Zeit. Ich bin von netten Leuten umgeben, es gibt ein ganz tolles Stadion, die Zuschauerin ist direkt am Spielfeldrand. Jeder ist ein bisschen begeistert, wenn er sie mal einen Freitagabend in Babelsberg war, diese Flutlichtmasten gesehen hat. Und an guten Tagen kann auch die Nordkurve, da wo die aktiven Fans zu Hause sind, ganz schön Ballett machen. Das Gesamtpaket, wenn man eher aus der linken Ecke kommt oder einfach nur ein Problem mit Nazis hat und diskriminierungsfreien Fußball sehen möchte, mit einem netten Rahmenprogramm, dann ist man bei Babelsberg gut aufgehoben.
Herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wir legen direkt nach, und zwar mit einem Interview, das in Leipzig geführt wurde oder über Leipzig.
Genau, das ist jetzt der Max. Da muss ich vielleicht noch was voranstellen, weil nicht alle von euch die Würden, Namensänderungen und sonstigen Kapriolen des Leipziger Fußballs auswendig kennen. Jetzt wird ja mehrmals hin und her geschwenkt zwischen VfB Leipzig und Lokomotive Leipzig. Nach der Wende haben sich viele DDR-Fußballvereine, Lokomotive Leipzig war einer, wieder andere Namen gegeben. Also zum Beispiel hat sich dann Lokomotive plötzlich erinnert oder aus dem Hut gezaubert, dass sie ja irgendwas mit VfB Leipzig zu tun haben könnten und haben sich dann in, also dem ersten deutschen Fußballmeister, und haben sich dann in VfB Leipzig umbenannt und hießen eine ganze Weile VfB Leipzig. Mittlerweile heißt Lokomotive wieder Lokomotive. Also wenn jetzt mehrfach das Wort VfB fällt, dann betrifft das die Zeit von, wann war das, von 1993 bis 99 oder so ähnlich? Egal, jedenfalls ist das eigentlich der gleiche Verein. Nicht, dass er durcheinander kommt. Okay, Max 30, Leipzig. Ich bin 1995 zum Fußball gekommen über meinen Bruder. Er wollte zu irgendeinem unterklassigen Spiel, ich wollte unbedingt mit. Er meinte, nee, du kannst mal mit zum VfB kommen, und so kam es. Ich mit der Mickey-Maus-Jacke, er und seine Freunde mit der Bomberjacke, sind wir zum Spiel VfB Leipzig gegen Fortuna Köln. Da hat der VfB sogar Chancen gehabt, aufzusteigen. Das war 1995. Seitdem bin ich regelmäßiger dahin als mein Bruder. Der hat nach der ersten Freundin so ein bisschen den Kontakt verloren. Ein paar Mal pro Saison kam er auch noch, und ich versuche, die meisten Spiele mitzunehmen. Zu Chemikern hatte ich einfach keinen Kontakt. Es gab es auch in der Schule keinen. Auf dem Gymnasium war vielleicht einer. Der Rest hat die ganze Zeit über den VfB geredet. Mein Bruder präsentierte mir mal stolz seinen Finger zu Hause, weil Jürgen Riesche ihn berührt hatte beim Abklatschen am Zaun. Geil. Jürgen Riesche war damals ein berühmter Stürmer. Er würde sich den jetzt nie wieder waschen. Da wusste ich, worum es geht. Er ist zur Bundesliga-Zeit zum VfB gekommen. Da haben wir abends die Spielberichte zusammen gesehen. Das war schon beeindruckend, wie er erzählt hat, dass er im großen Stadion gewesen ist. Meine erste Saison war im Placher Stadion in Probstheida. Ganz viele gingen plötzlich wieder zum VfB. Im Zentralstadion waren es eher so 3000 Zuschauer gewesen, aber die ersten Heimspiele gegen Bielefeld und Duisburg im Placher Stadion, die ich noch nicht miterlebt habe, da kamen über 10.000. Das war mehr Heimat für viele als das Zentralstadion und mehr Stimmung. Mittlerweile kann man in der Stadt nicht mehr verifizieren, wer wo haust. Man sieht die Graffitis, zum Beispiel in Lindenau sind ganz viele Chemie-Graffitis, aber es gibt immer noch einen Locktag zwischendurch. Chemiker auf der Straße sehe ich hier, wo ich wohne, überhaupt nicht. 2-3 Leute mit Lokschale natürlich, wenn ein Heimspiel ist, von einem Kommerzverein. Da sind die Straßen voll mit irgendwelchen Verblendeten. Statistisch gesehen hat der erste FC Lok die meisten Mitglieder in Konnewitz, was man auch nicht gedacht hätte. Die geben sich vielleicht weniger zu erkennen. Chemiker sieht man dort mehr. Prinzipiell im Leipziger Osten ist es mehr Lok. In der DDR war das klar aufgeteilt in Bezirke und Stadtteile, in Diskotheken. Das wusste man und man ist nur hingefahren als Lok-Fan, wenn man bewusst Ärger gesucht hat. Und andersrum, wenn man als Chemiker in einer Lok-Disco aufgegabelt wurde, dann gab es ziemlichen Ärger. Das galt als Eindringen ins Feindesland. Eine spannende Frage ist heute, wie viel Leutsch steckt denn noch in Chemie und wie viel Probstheida noch in Lok? Es war früher wahrscheinlich noch anders. Probstheida war klar ein Lok-Stadtteil und Chemie hatte ganz klar seine Wurzeln in Leutsch. In der Rathenaustraße gab es die Leutscher Bierstube. Die war voll mit Chemie-Divisionalien. Ich bin immer in der Fankurve gewesen. In den 90ern hatte der VfB einen Spieler, Pfarrei Mbitzo hieß der, und vor uns standen Leute, die gerufen haben, Lauf, Rußratte, da drüben gibt es Bananen. Wir im Umfeld haben damals das überhaupt nicht als anstößig empfunden. Die FAZ schrieb damals, auch von der schwarzen Perle, gesellschaftlich war das noch nicht so angekommen. Es war Usus. Da hat sich keiner dran gestört. Lok hat mal gegen Croatia Berlin gespielt. Da hat die Fankurve geklatscht und Sieg gerufen. Für Heimsieg. Und es war deutlich auch ein Heil danach zu vernehmen. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Es gab schon ein ziemliches rechtes Potenzial auch um die 2000er Jahre. Bei Chemie habe ich auch 2-3 Spiele gesehen als Fan in der Saison, wo es darum ging, wer steigt auf in die dritte Liga, wo es um die Quali ging. Das war kein Wohlfühlpublikum. Da ging es auf dem Dammsitz ran an den Linienrichter. Da wurden die Gegner beleidigt, das volle Programm. Mit ihren Chemiesprechchören, nur ein Leutscher ist ein Deutscher, was ja nun auch verboten ist mittlerweile. Damals wurde das als oppositionell abgetan. Auch wenn man sich dort im Fanclub umgeguckt hat, war es dieselbe Klientel, nur dass sie grün-weiß umhatten und nicht blau-gelb oder blau-weiß zur VfB-Zeit. Es gab wenige Leute, die ich meiner Mutter vorgestellt hätte zu Hause. Zu DDR-Zeiten war die Stadt geteilt. Chemie hatte mehr Fans und mehr Sympathisanten. Der ewig benachteiligte Arbeiterverein aus Leipzig-Leutsch. Das war doch was in der DDR. Der Probstheidaer Fußball war schon vor dem Zweiten Weltkrieg bürgerlicher. Seit 1963 dann auch der auserwählte, geförderte Club in Leipzig. Bei Europapokalspielen hatte Lok oft ein großes Publikum, mehr als 100.000 Menschen gegen Bordeaux 1987. Da gab es auch eine Gruppe Chemiefans im Stadion, die gehofft haben, dass Lok ins Finale kommt. In den Ligaspielen war in Leutsch teilweise mehr los, obwohl Chemie viele Jahre in der DDR nur zweitklassig war. Nach der Wende trennte sich das, wenn man sich vorstellt, dass der VfB um den Aufstieg in die zweite Liga mitgespielt hat, eine ganze Saison, und die vor 2000 Zuschauern gegen Meppen gespielt haben und gegen Oldenburg, das ist schon ziemlich krass. In der Bundesliga 6000 Zuschauer gegen Schalke, heute rammeln da alle hin zu einem Freundschaftsspiel. Dortmund waren auch gerade so 10.000, 38.000 gegen Bayern, 33.000 gegen Dynamo Dresden. Das war der erste Spieltag, okay. Sonst bewegte sich das immer so um die 7, 8, 9, 10.000. Der Bundesliga-Fußball ist zu dem Zeitpunkt einfach zu früh nach Leipzig gekommen. Die Leute hatten andere Probleme und auch die Stadt hatte andere Probleme. Es gab überhaupt nicht die Möglichkeit, den VfB in Größenordnung zu unterstützen. Als der VfB von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen war gegen Mainz 05, da waren 38.000, manche sagen 50.000 im Zentralstadion und gleichzeitig spielte Sachsen-Leipzig am letzten Spieltag in der Amateuroberliga vor 800 Zuschauern. Also ich habe vorhin vergessen zu sagen, für all die es nicht wissen, dass Sachsen-Leipzig und Chemie auch quasi identisch sind. Ein klarer Punkt, wo man sagen kann, es hat sich gedreht. In der Bundesliga hat es nicht angehalten, die Stadt hat es nicht unterstützt, weswegen auch dann es dann auch wieder relativ schnell wieder bergab ging. Der VfB hatte in den 90ern in der Stadtpolitik ein ganz gutes Ansehen. Es bröckelte aber immer mehr in dem Hinblick, dass die Stadt auch mal ein paar 100.000 zugeschossen hat, dass der Club nicht insolvent geht und aus der Stadtstruktur war mal jemand Vizepräsident zwischendurch. 1998 stieg dann der VfB aus der zweiten Liga ab, hatte den sportlichen Druck und spätestens seit 1999 einen Platzsturm im Placher Stadion gegen den FC Sachsen das Gewaltproblem, was sein Ansehen in der Stadt sinken lassen hat. Der FC Sachsen stieg 2003 in die dritte Liga auf und hat das Zentralstadion bezogen. Mit dem ersten Spiel vor 29.000 Menschen. Das waren 10 Jahre vorher noch 800. Klar, der Gegner war Borussia Dortmund 2. Es waren auch 1.000 Lokfans da. Die haben demonstriert, so nach dem Motto, raus aus unserem Wohnzimmer, das ist unser Zentralstadion. Was ja auch ein Zeichen war an die Stadt, wir leben noch. Das war die Zeit der zweiten Insolvenz, die Ende 2003 tatsächlich kam. Am 21. April vor 14 Jahren wurde der VfB Leipzig quasi liquidiert. Es wurde festgelegt, er wird nicht wiederhergestellt und wird aus dem Vereinsregister gelöscht werden. Da wusste keiner, wie es weitergeht. Wir waren alle sozial gebunden an den Club. Eine Alternative gab es nicht. Also musste es irgendwie weitergehen. Unterm Strich war man dankbar, dass es überhaupt Leute gab, die sich der Sache angenommen haben. Die wollten nur die Nachwuchsmannschaften auffangen. Keiner dachte, dass da so ein Riesending draus wird. Dritte Kreisklasse, mal gucken, was rauskommt. Kalkuliert für 300 Zuschauer die Saison. Die Probleme, die es mit dem Klientel der Neugründer gab, auch später, wo der Verein dann in Rechtfertigungszwänge kam, die waren da noch nicht abzusehen. Obgleich Leute, die sich auskannten, schon wussten, wer das ist. Kutscher, also einer der Lok-Neugründer, der nebenbei bei einer neonazistischen Organisation war. Steffen Kubald, der damalige Präsident, rechtsoffener Hooligan, hat immer gesagt, Joschka Fischer hat in den 70ern auch mit Steinen geworfen und ist jetzt Außenminister. Da kann ich ja als ehemaliger Hooligan auch Präsident sein. Das ist ja kein Problem. Auch der ganze Rattenschwanz. Nils Larisch, der bekannt war als Hooligan und Chauffeur von Holger Apfel, der hat zusammen mit Carsten Strauch, auch ein ausgewiesener Neonazi, anfangs den Fanartikelkauf bei Lok gemacht. Haben Hunderttausende damit gemacht, weil die sich mit Lok-Artikeln eingedeckt hatten. Mit Nazis und Tools, die Nazis und Tools aus dem Verein herauszubekommen, ist ein langer Weg und wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Das neue Präsidium, die haben den Verein beinahe in die dritte Insolvenz gebracht, weil sie über ein Jahr lang keine Buchführung gemacht haben. Warum auch immer. Es sah ganz kritisch aus und da haben sich ein paar Fans aus dem Publikum gefunden, die wollten die Verantwortung übernehmen und retteten den Verein. Die haben sich auch dem Problem der Gewalt und des Nazitums bei Lok gestellt. 2013, nach den Ausschreitungen von Lokfans in Babelsberg im August, haben sie versucht, Szenario zeitweise zu verbieten. Szenario war eine rechte Ultragruppierung bei Lok. Da ging's los, es wurden Scheiben im Stadion eingeschmissen, da wurden Autos von Leuten aus dem Präsidium beschmiert, Reifen zerstochen. Es gab Graffiti auf dem Vereinsgelände, wo eben stand, du und du sollst sterben. Oder den und den töten wir, namentlich genannt. Da haben die wirklich Leib und Leben riskiert und waren in der ersten Welle erfolgreich. Das Problem ist, auswärts kann man das heutzutage einfach bei Lok nicht in den Griff bekommen, weil die Haus- und Stadionverbote des ersten FC Lok zählen nur für die vierte Liga. Das heißt, was in Bischofswerda beim Sachsenpokal passiert ist, die Leute haben dort legal Zutritt erhalten, die Vereine sind meistens überfordert. Wenn der erste FC Lok mit seinen Fanmassen auswärts kommt, da können auch die noch gucken, der hat jetzt beim ersten FC Lok ein Hausverbot. Da braucht man ein Foto und so, aber das ist gar nicht so einfach. Insgesamt wird es besser, die Gewalt vom Anfang der 2000er, eine Pyro-Show mal ausgeklammert, aber so typische Skandale wie 2002, Sachsen gegen VfB in Leutsch, wo meterhoch Flammen schlugen aus dem VfB-Block und es dieses Plakat gab: Wir sind Glockisten, Mörder und Faschisten. Die wollen nur noch spielen, so nach dem Motto, hat man damals gesagt. Mittlerweile, gerade nach dem Platzsturm in Erfurt 2015 und dem Spielabbruch, was den Verein um Lichtjahre zurückgerufen hat und Bischofswerda, ist jetzt absolute Feinfühligkeit da. Es distanzieren sich Fans. Im Bischofswerda mit Spruchchören wie Wir sind Lokfans und ihr nicht oder haut ab. Mit Sprechchören oder Pfeifen, als die Polizei in Bischofswerda zum Beispiel mit Pfefferspray in den Block sprühte gegen die Chaoten oder lautstark applaudiert und gejubelt. Man kann aber nicht von dem Durchschnitts-Lok-Fan erwarten, dass er sich dort 100 Jahren Knast entgegenstellt. Es waren 1700 Lok-Fans in Bischofswerda und 120 von denen waren gewaltbereit. Die tauchen aber nur zu Festtagen auf, also zu besonderen Spielen. Als es ins Elfmeterschießen ging, haben die versucht, den Platz zu stürmen. Warum denn? Das macht doch kein wirklicher Lok-Fan. Uns geht es doch darum, das Spiel zu sehen. Ich fahre nach Oberland-Spree oder nach Kamenz im Landespokal, nach Bautzen an einem kalten Mittwochabend oder nach Gotha in die Oberliga. Aber bei solchen Spielen sieht man die Leute nicht. Man sieht sie nur bei sogenannten Höhepunktspielen. Der Durchschnitts-Lok-Fan ist um die 40 Jahre alt und prinzipiell anspruchsvoll. Wir haben ja früher mal im Europapokal gespielt. Das kann doch nicht sein, dass wir nur in der vierten Liga spielen. Deswegen ist das Spielen im Probstheiter eher schwierig, weil die Mannschaft immer in Vorleistung gehen muss. Im Gegensatz zu anderen Stadien, wo das Publikum von vornherein da ist. Und politisch ist das schwer einzuschätzen. Ich kenne auch viele, die eher linksorientiert wählen, SPD und Grüne. Genauso gibt es welche, für die die CDU die richtige Partei ist. Und es wird auch viele geben, die die AfD wählen. Es gibt viel zu wenig Frauen, das ist ein großes Problem. Es wird ein bisschen besser. Aber wenn du so viele Männer um die 40 hast, da sagt die Frau vielleicht, ich bleib zu Hause bei meinen Kindern, das ist ungefährlicher. Oder ich gehe lieber meine Mutti besuchen. Ich denke, Frauen kriegst du eher in der Altersspanne zwischen 10 und 30 Jahren für den Fußball begeistert und dadurch, dass du relativ wenige männliche Fans in der Altersspanne hast, kriegst du auch wenige weibliche Fans. Frauen ab 60 hast du ein paar bei Lok, darunter ist schwierig, aber das hat, wie gesagt, mit der Geschichte drumherum zu tun. Roter Stern Leipzig hat sich 1999 in Konnewitz gegründet und hat jetzt über 1000 Mitglieder in einer Stadt, die rot geprägt ist. August Bebel und Karl Liebknecht haben hier gewirkt. Wir haben eine große sozialdemokratische Tradition, bis auf die Nazizeit. Das setzte sich fort. Wir haben seit der Wende in Leipzig keinen CDU-Bürgermeister gehabt. Alles SPD. So ist die Stadt eher linksorientiert und Konnewitz seit der Wende ein alternatives Szeneviertel mit linksalternativen bis linksextremen Menschen. Dort einen Verein zu gründen mit dem Ziel, politische Bildung und Sport zu vereinen, ist einfach nur schlau gewesen. Die ziehen unglaublich viele Jugendliche gerade in einer Zeit der Politikverdrossenheit. Beispiel Flüchtlingsdebatte. Da haben sie relativ schnell Anknüpfungspunkte bei Roter Stern gefunden. Über Initiativen wie Refugees Welcome oder diese Parole, kein Mensch ist illegal, lernen die in der Schule Leute kennen und sind schnell in der Nähe vom Roten Stern. Diese antifaschistischen oder linksorientierten Gegenbündnisse zu Legida sind groß in Leipzig, wo Leute auf die Straße gehen, nicht immer mit den richtigen Mitteln, das darf man auch nicht vergessen, aber im Gegensatz zu Dresden fällt es Leipzig leicht, Gegendemonstranten zu finden. Deswegen demonstrieren die auch nicht mehr. Legida war deutlich in der Unterzahl. Der Rote Stern hat eine Nische gefunden, die in Leipzig funktioniert. In Dresden hätte das niemals funktioniert. Leipzig ist generell aufgeschlossener. Im Gegensatz zu Dresden war Leipzig immer eine Handelsstadt. Über die Jahrhunderte gab es immer wieder Menschen, die aus fremden Ländern herkamen, um ihre Waren anzubieten. Hier verlief eine der größten Handelsstraßen, die Via Regia. Hier waren Messen, gab es Handelslager. So hat sich über die Jahrhunderte verfestigt, dass Fremdsein und fremde Kulturen erstens nichts Schlimmes und Neues sind und zweitens ein steter Kontakt stattfand, der eine Bereicherung für die Stadt mit sich brachte. In Leipzig wird man über kurz oder lang RB nicht wegkriegen. Das heißt, die muss man einfach lassen und bestenfalls ignorieren, was immer schwerer wird natürlich. Und Lok wird, wenn das jetzige Präsidium so weiterarbeitet und die Zuschauer, was Gewalt angeht und Fehlverhalten im Stadion, den Weg so weitergehen, dann wird es einen deutlichen Imageumschwung geben. Das wird dem Verein über kurz oder lang helfen, sein Ziel, dritte Liga zu erreichen. Und ich denke, dritte Liga ist das höchste der Gefühle für Lok. Hamburg macht es vor mit erster und zweiter Liga. München auch, das sollte möglich sein. Aber du musst dein Image verbessern, damit es die Geldgeber, die es in Leipzig auch gibt, für dich aufschließt. Ehrlicherweise gibt es für Lok nicht viele wirkliche Geldgeber. Sachsens damaliger Ministerpräsident Tillich hat recht mit seinem Ausspruch, dass es eine Schande für die ostdeutsche Industrie ist, dass erst ein Österreicher kommen musste, damit ein ostdeutsches Team wieder in der Bundesliga spielt. Danke.
Vielen Dank. Ja, also man sieht, das, was die Fans euch erzählt haben, gebt ihr mehr oder weniger 1:1 wieder. Es ist jetzt also keine soziologische Studie, die irgendwie quantitativ oder qualitativ erfasst, wie die politischen Einstellungen von Fans sind. Als was würdet ihr das Buch bezeichnen?
Nee, es ist keine soziologische Studie. Wir wollten ja ein Buch schreiben, was die Menschen lesen. Und das ist bei soziologischen Studien im Allgemeinen nicht der Fall. Deswegen haben wir uns dann, wie erwähnt, schon für diesen Weg entschieden, dass wir insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Fans das sind, 16, 17 Leute gefunden haben, die uns aus ihrem Blickwinkel das erzählen, was sie beim Fußball in ihrem Verein politisch bewegt, und haben also parallel 12 Menschen gefunden, Männer und Frauen, wie vorhin schon gesagt, Psychologen und Fanforscher, Polizisten, Fananwälte, das ganze Spektrum an Erklärbärinnen, die der Fußball bietet, die dann quasi ins Detail gegangen sind und die komplizierten Fragen beantwortet haben.
Fehlt euch jemand? Hättet ihr gerne noch eine Institution oder eine Person dabei gehabt?
Ich hätte gerne Helmut Kohl dabei gehabt, um ihn zu fragen, warum er 1990, als die Deutschen Weltmeister geworden sind, mit einer Cola in die Kabine gegangen ist. Aber Kohl hat abgesagt.
Ja, was das Buch auch ausmacht, sieht man hier ja auch auf diesem Screen. Es sind sehr viele schöne, interessante, großformatige Fotos drin. Das ist aufwendig gestaltet. Die beiden Fotografen, die dafür verantwortlich sind, das sind der Marco Bertram und Karl van Worm, die sitzen hier im Publikum. Vielleicht kann einer von euch mal kurz nach vorne kommen und kurz was dazu erzählen, was die Besonderheit ist, in Fanszenen sich zu bewegen, um Fotos zu machen. Ist das so ein Safari-Erlebnis? Wie muss man da auf die Leute zugehen?
Nee, Safari-Erlebnis natürlich nicht. Aber es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Entweder man ist markiert mit einer offiziellen Weste. Man muss sich auch akkreditieren als Fotograf im Stadion. Oder man mischt sich einfach mit einer kleinen Kamera direkt unter das Publikum in die Fans und macht dann schon heimlich auch Fotos auf jeden Fall, weil ich es auch absolut verstehen kann. Also ich bin auch nicht begeistert, wenn mir jemand eine Kamera ins Gesicht hält und mich fotografiert, in einer Situation, wo ich mich gehen lasse. Aber es gibt ja auch Persönlichkeitsrechte. Man kann ja, also wir fotografieren Leute, wir fotografieren sie auch heimlich. Und dann müssen wir natürlich die Persönlichkeitsrechte beachten, die dürfen nicht verletzt werden. Und klar gibt es Situationen, es gibt ganz viele Ultras, die auf gar keinen Fall fotografiert werden wollen. Das ist der Normalfall. In Zeiten des Internets natürlich auch verständlich, weil das dann sofort 5 Minuten später irgendwie auf einer Seite steht, man identifiziert werden kann und Ärger kriegen könnte von seinen Kollegen von der anderen Mannschaft.
Ja, vielen Dank. Bleiben wir noch da, bitte. Gab es irgendwelche Fanszenen, die besonders kritisch waren? Ist das ungefähr immer gleich? Gab es irgendwelche auch vielleicht haarigen Situationen nochmal? Kannst du da was erzählen?
Da könnte vielleicht Marco mehr dazu sagen, weil er in mehr Stadien ist. Bei mir war es nur in Berlin. Ich lebe in Berlin und beim wunderschönen Club BFCE, der einen sehr schlechten Ruf hat, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt im Publikum. Lustigerweise habe ich da einen ganz rein rassigen Hooligan getroffen, den ich kenne, der in meinem Atelierhaus direkt in der Nachbar, direkt daneben wohnt. Das war super, ansonsten habe ich mich überall geht's, aber beim BFC fand ich es schon ziemlich schwierig.
Ja, hallo. Ja, bei mir genau andersrum. Beim BFC, bei mir besonders einfach. Aber ich kann es verstehen, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, dort Fotos zu machen. Mein Werdegang ist, ich hatte früher in den 90ern, war ich auch aktiv in Leverkusen und in Berlin, auch mit dem BFC unterwegs und hatte am Anfang dann so privat fotografiert. Irgendwann wurde es beruflich draus, Anfang des Jahrtausends. Und ja, die Sache ist, gibt schon Unterschiede, sehr große Unterschiede. Ich bin beruflich in vielen Stadien unterwegs, aber sehr häufig bei Hansa, beim BFC, auch in Dresden, Magdeburg. Und man kann schon sagen, gibt so Szenen, die besonders sensibel sind. Das ist dann auch schon BFC und Hansa. Man kann sich ein Vertrauen aufbauen. Normalerweise heißt es ja immer Presse auf die Fresse, auf gut Deutsch. Also ich lebe ja auch damit, mit der Kritik. Ich schreibe auch Berichte für Magazine und es ist oft eine Gratwanderung. Man will sich ja nicht anschleimen, man will auch kritisch sein. Und beim Fotografieren ist es ganz klar immer so ein Mittelweg. Nahaufnahmen sollte man schon verpixeln, das definitiv. Also jetzt den Capo fotografieren jetzt vom BFC oder auch gerade bei Hansa sowas. Das gibt so No-Gos oder auch bei Straftaten. Also wenn Pyro angezündet wird, sollte man als Fotograf, also jetzt nicht da volle Kanne raufhalten. Ich mache es dann trotzdem fürs Archiv. Aber ja, das ist der Mittelweg. Und gerade auch beim BFC, wenn sie einen kennen, kann man auswärts mitfahren. Da ist Vertrauen, die wissen, aha, man kennt die Gratwanderung. Und gab auch bei mir mal Momente, wo mich Leute mal zur Seite genommen haben, so vor ein paar Jahre zurück, da gibt es mal viel Augengespräch oder so die Alten, so und so. Aber eigentlich taktet sich das ein. Ja. Aber generell, klar, kann ich verstehen, also wenn man jetzt da irgendwie hinkommt und auch, ich will jetzt gar nicht so weit ausführen, aber es gibt ja auch mal die Problematik, so Grauntopper, die mit kleinen Kameras dann sich so in den Zuschauern mischen. Da kann es dann schon mal richtig Stress geben, wenn so ungefragt natürlich so aus der Menge heraus fotografiert wird oder auch gerade bei Fanmärschen, auch mal sehr, sehr sensibel. Sollte auch ich dann auf jeden Fall immer in Kontakt ein bisschen treten und gucken, ob es dann günstig ist oder nicht und ja.
Alles klar. So, spannender Moment. Jetzt wird es schwierig für die, die hier sitzen, um Mittagspause zu machen, denn jetzt gibt es Publikumsbeteiligung. Ich würde gerne die Möglichkeit geben, den Autoren, auch den Fotografen gerne noch Fragen zu stellen. Wenn jemand eine Frage stellt, kriegt er zur Belohnung tatsächlich auch das Buch geschenkt. 3 Stück habe ich, also 3 Fragen bitte. Ich komme zu Ihnen. Und ich behalte das Mikrofon.
Ich hätte gerne mal gewusst, was hat Sie motiviert, dieses Buch zusammenzustellen und welches Ziel hatten Sie damit?
Okay, danke für die Frage. Ja, und die Motivation war die, ich bin selbst Fußballfan. Ihr habt es vorhin mitbekommen, wo ich die Größe des FC Carl Zeiss Jena deutlich gemacht habe. Und bin gehe Ewigkeiten zum Fußball und für mich war das wichtig, also ein möglichst realistisches Bild der Szene der Fußballszene, Fußballfanszene zu zeigen. Abseits von dem, was die sogenannten Mainstream-Medien, ich schreibe selbst für die Zeit und für die Berliner Zeitung, also ich bin auch Mainstream-Journalist, wenn man es so sehen will. Aber ich habe trotzdem einfach immer ein Augenmerk auf die Leute, die zum Fußball gehen. Und mir war es wichtig, das wiederzugeben, ihre Ängste zu schildern, ihre Beweggründe. Das also möglichst vielfältiges Bild zu zeigen, was aber die gesellschaftliche Hintergründe nicht außer Acht lässt. Deswegen war auch die Bundeszentrale ein idealer Partner, weil die so ein Buch möglich gemacht hat, was einerseits Populärkultur bedient, andererseits aber komplizierte Fragen stellt. Sowas bekommt man bei einem kommerziellen Verlag sehr schwer unter, weil dort die entsprechenden Probanden die Verkaufsfähigkeit solcher Bücher anzweifeln. Und umso besser, dass es also sowas wie die Bundeszentrale noch gibt und man so eine Projekte durchziehen kann. Ja.
Da darf man gerne mal klatschen. Und wir haben hier vorne noch eine zweite Frage.
Also was mich interessieren würde, wäre so diese Thematik, wie eigentlich so riesige Fangruppen, das sind ja auch mehrere hunderttausend Leute, sich selber organisieren, ja, diese Strömungen innerhalb, das ist ja kein einheitliches Bild, das sind ja teilweise sehr heterogene, kommt da so ein bisschen heraus, wie diese Machtkämpfe sind, beziehungsweise wer sich da irgendwie auch durchsetzt und Meinungen durchsetzt in so Szenen?
Also du sprichst natürlich auf die im Stadion am deutlichsten zu bemerkende Gruppe an, nämlich die Ultras. Ja. Die sind für die Stimmung zuständig, größtenteils seit Anfang der 2000er. Ein paar Tage, manche sind auch schon in der Mitte der 90er entstanden. Und man sieht ja, also zum Beispiel bei Dortmund sieht man die riesige gelbe Wand, wo über 20.000 Menschen diesen komischen Verein anfeuern. Und da denkt man ja, Mann, sind das denn alles Ultras? Ey, das kann ja nicht sein. Singt da jeder mit? Nein, natürlich sind bei Borussia Dortmund, es gibt mehrere große Ultra-Gruppierungen. Aber die sind halt sehr klein. Ja.
Das heißt, selbst bei Borussia Dortmund, wo über 20.000 auf der gelben Wand stehen, dann sind das in den Ultragruppen vielleicht 30 bis 50 Leute, die aktive Mitglieder sind. Der Rest ist quasi Umfeld, es gibt so diverse Supportergruppen, also wo man sich dann quasi als Nachwuchstalent bewerben kann, wenn man dann 10 Jahre lang mitgesungen hat und mit bei den wunderbaren Choreografien mitgemacht hat, einfach gezeigt hat, dass man für den Verein und für die Kurve dasteht, dann kann man dann vielleicht auch bei, zum Beispiel bei Unity, eine der wichtigsten Nordmunder Ultragruppen ist, mitmachen. Also es ist nicht einfach da reinzukommen. Die ganze Geschichte ist extrem männerlastig.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.